Ich glaube, was mich am meisten ärgert, sind einfach Probleme, die sich nicht erklären lassen. Die Medienpädagogik ist tatsächlich jetzt vom Sinn, und auch ich habe ja vorher angesprochen, dass das Studium ist jetzt nicht nur das Digitale tatsächlich, sondern es ist viel mehr, und gerade bei den Vorbildungen an den Schulen draußen sage ich das auch immer. Also wenn der Globus, der analoge Globus für irgendwas das Beste war, dann ist es weiterhin. Die Anfänger auf ein neues Niveau zu heben, die zu begeistern, eben auch Möglichkeiten aufzuzeigen, die Experten nicht zu langweilen. Ja, also es ist ja auch ein bisschen wie so eine Klasse, nur ein wenig größer, so eine Aufgabe. Und das Spannende daran ist, dass letztendlich, und das muss man sich immer vor Augen halten, es ja darum geht, das selbstgesteuerte Lernen bei den Schülerinnen und Schülern weiterzuentwickeln.
VR, XR, 3D haben viel mehr. Kai sowieso, wir mögen's sehr. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast. Moderner Unterricht ist nicht schwer. Digitale Unterstützung, komm, gib schon her. Medienpädagogik leicht gemacht. Hier ist der Leber-Podcast.
Herzlich willkommen zum Erlebbar-Podcast, der Podcast der Medienpädagogik des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg. Mein Name ist Marius Hartl und ich arbeite seit circa einem Jahr beim IPSN in der Medienpädagogik. Dort darf ich viele spannende Dinge ausprobieren und erleben, und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich spreche regelmäßig mit Experten und Expertinnen rund um das Thema Medienpädagogik. Wer also Interesse an künstlicher Intelligenz, Virtual Reality, 3D-Druck und vielen anderen spannenden Themen hat, der hört sich am besten den Erlebbar-Podcast an. Mein erster Gast ist Christian Rieger. Er ist im Nürnberger Schulsystem an ganz vielen Stellen zu finden, zum Beispiel als Leiter des Medienzentrums Nürnberg-Fürth, als Fachbereichsleiter Medienpädagogik am IPSN oder auch als Systembetreuer am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg. Wer schon mal mit dem Christian gesprochen hat, der weiß, was für ein unfassbar freundlicher Typ er ist und dass er sich für ganz viele Dinge sofort total begeistern kann. So auch für meine Idee, einen Podcast zu machen. Und daher war es schnell klar, wer mein erster Gast sein soll. Somit also viel Spaß bei einem Gespräch über Medienpädagogik, digitalen Unterricht, Drohnen und vieles mehr. Hier ist Christian Rieger.
Lieber Christian, schön, dass du heute hier bist. Und es ist ja sozusagen die erste Ausgabe von unserem Erlebbar-Podcast. Wir testen das ja heute mal, ob das was taugt und ob das die Leute dann auch tatsächlich interessiert. Ich würde mal sagen, lieber Christian, wieso bist du eigentlich so ein digitaler Mensch?
Ja, zunächst wollte ich mal sagen, der Druck ist hoch, weil wenn ich als erster Gast hier das recht schlecht mache, dann hört die nächsten, dann gibt es keine Fortsetzung. Aber wieso bin ich ein digitaler Mensch? Ich glaube, mir wohnt da so eine gesunde Neugierde inne. Ich habe mich immer dafür interessiert, für alles, was da so neu war. Habe da keine Berührungsängste, bin auch leicht zu faszinieren für neue technische Möglichkeiten. Sehe natürlich jetzt auch im Rahmen der Medienpädagogik immer auch die Schattenseiten oder die Kehrseite der Medaille. Aber grundsätzlich bin ich da positiv gestimmt und fing an, beim Gameboy damals über irgendwelche anderen Konsolen, die man da bespielt hat, oder PC-Spiele, und bin da so reingewachsen. Hab's jetzt nie irgendwie so als oberstes Berufsziel gesehen, da was zu machen, sondern es war eher immer so Hobby. Und letztendlich hat sich's damals so ergeben, im Lauf der Zeit, der Berufsjahre, dass neben der normalen Lehrtätigkeit immer mehr in diesen Bereich dazu kam. Diese Erweiterung des Medienpädagogikstudiums kam natürlich dazu, um da ein bisschen auch Hintergrundwissen anzusammeln und mehr Verständnis dafür zu haben. Und ja, es macht einfach Spaß. Und als Beispiel kann ich jetzt auch noch sagen, diese Filmklasse, die wir am Scharrer-Gymnasium haben, was einfach eine wahre Freude ist, wenn man sieht, wie kreativ die Kinder dort sind und man da technisch unterstützt, aber ansonsten die da einfach mal machen lässt und ganz tolle Ergebnisse oft rauskommen.
Spannende Frage vielleicht. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt nervt es mich so, ach, jetzt mag ich nicht mehr?
Absolut. Also
immer Lösungspotenzial gesehen sozusagen.
Ja, also ich mache ja die Systembetreuung, da muss man eh ein recht geduldiger Mensch sein. Also da kommen ja Probleme von allen dann auf einen zu. Das heißt, es gibt da immer wieder so Spitzenzeiten, wo einfach ganz viel auf einen einprasselt. Diese ganze Corona-Zeit, gerade am Anfang, war sehr, sehr intensiv. Muss man auch irgendwie meistern dann und da technisch alle irgendwie so fit kriegen, dass das einigermaßen läuft. Und zum Beispiel an der Schule mit 1200 Schülern und dann ungefähr 2400 Eltern, die da dahinter noch sind und 110 Lehrkräften, war das schon eine Aufgabe, die man auch jetzt bei so einer Schule wie bei uns tatsächlich nur im Team schafft. Also das war ja keine Einzelleistung, sondern das ist immer Team mit der Systembetreuung, mit den weiteren Verantwortlichen an der Schule. Und aber da gab es Zeiten, wo es wirklich richtig anstrengend war. Oder wenn ich glaube, was mich am meisten ärgert, sind einfach Probleme, die sich nicht erklären lassen. Also immer wenn, also ich bin schon lösungsorientiert unterwegs, versuche da dann einen Weg zu finden, aber es gibt oftmals auch Probleme, wo kein logischer Hintergrund ist, die man nicht erklären kann. Gibt es immer wieder und sowas nervt ganz einfach, aber das heißt nicht, dass ich da die Lust verliere.
Okay, sehr schön. In deiner Signatur, wenn man nachschaut, stehen ganz viele, viele Positionen. Ich habe im Intro da wahrscheinlich was dazu erzählt. Einer ist der Leiter des Mediazentrums. Da gibt's jetzt was ganz Neues.
Zunächst ist da auch eine Teamarbeit. Also der Vorgänger hat es 38 Jahre gemacht und die Fußstapfen waren sehr, sehr groß. Mhm. Und von daher haben wir es aufgeteilt, machen das jetzt im Team. Und da gibt's was ganz Neues, tatsächlich für Bayern ganz neu. Man muss sich die Landschaft so vorstellen, dass es da so circa 85 Medienzentren gibt. Die Kommunen und die kreisfreien Städte sind ja verantwortlich, die Schulen und auch andere Bildungseinrichtungen mit Medien zu versorgen. Und wir haben das neue Medienportal zum 1. Juli diesen Jahres gestartet. Das heißt, ein ganz neuer Katalog, den es so in Bayern nicht gibt. Und wichtig war uns da, nachdem wir hier, du arbeitest an gleicher Stelle auch bei der Lehrervorbildung tätig sind, waren wir immer draußen an den Schulen, haben auch nachgefragt, was bräuchtet ihr, um das mehr zu nutzen, was sind so die Punkte, die Funktionen, die fehlen, und das haben wir versucht jetzt umzusetzen, was uns, glaube ich, recht gut gelungen ist. Können wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, was da jetzt so neu ist und ganz gut ankommt vielleicht.
Was war denn so die Hauptrückmeldung aus den Schulen, was sich ändern
das
muss?
Das Erste ist, ganz viele Punkte, das Erste und auch Wichtige ist der Zugang zu dem ganzen Portal, zu den Medien. Vorher war es ja so ein Zugang pro Schule, also eine Schulkennung. Und das schränkt schon ein in Funktionen, wenn man jetzt individuell was gestalten will. Also jetzt ist es so, es ist die Dienst-E-Mail-Adresse als Zugang. Jeder hat seinen Einzelzugang und ich kann da jetzt zum Beispiel mir Merklisten erstellen für irgendeine Unterrichtssequenz, packt da diese Einzelmedien rein, habe das gespeichert und kann es dann auch sehr bequem mit den Schülerinnen und Schülern teilen. Ging vorher nicht, weil es ja ein Schulzugang war. Ja. Das war jetzt ein Punkt, den wir geändert haben.
Okay. Auch schuljahrsübergreifend, also habe ich das immer in meinem Konto drin?
Es bleibt immer gespeichert. Ich kann da auch so viele Merklisten machen, wie ich möchte. Was wir vielleicht, wenn wir dabei sind, auch noch geändert haben, ist mal die Suchfunktion. Das heißt, wir haben diese Einzelmedien und das sind sehr, sehr viele Tausende verschlagwortet. Das heißt, ich bin jetzt bei der Suche nicht nur eine Mediensammlung, die so heißt, so ein Paket sozusagen, so kann man sich's vorstellen, sondern ich finde jetzt jedes Einzelmedium, das zum bestimmten Thema passt, jedes Arbeitsblatt, jedes Bild, kann mir das individuell zusammenstellen, kann mir das zusammenbauen, wie ich es brauche, kann aber ganz einfach auch nur so ein Einzelmedium dann teilen, wenn mir das reicht, also ein einzelnes Arbeitsblatt. Also das ist ein Punkt, der uns wichtig war. Und ein ganz entscheidender Punkt war tatsächlich auch, dass wir jetzt eigene Inhalte einbinden können. Das heißt, vorher konnten wir nur diese Kaufmedien einbinden, die nach wie vor den Großteil ausmachen. Das sind wirklich pädagogisch hochwertig ausgearbeitete Materialien. Da sind die Lösungen dabei, die Arbeitsblätter, Arbeitshilfen und so weiter. Viele verschiedene Versionen, auch Sprachversionen bei den Filmen. Ich habe sehr oft immer die Word- und PDF-Versionen von irgendwelchen Arbeitsblättern, so dass ich auswählen kann und bearbeiten kann. Ich kann das auch alles downloaden. Also das ist das eine. Aber wir können jetzt auch, wenn wir irgendwie Fortbildungen haben, das Material zur Verfügung stellen darüber, auch wenn es ist, nur einer bestimmten Benutzergruppe zur Verfügung stellen und können ganz viele Inhalte einbinden, die auch einfach öffentlich zugänglich sind, so eine Art Gesamtsammlung von diesen Inhalten. Ein Beispiel war jetzt dieses MSRG-Projekt, also mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien, wo ganz viel Material entstanden ist und damit schon die ersten 8, 9 Pakete sozusagen eingepflegt. Und das ist auch glaube ich, ein Weg, der ganz, ganz wertvoll ist, dass wir da eigene Sachen, so eine Art Riesenmaterialpool für die Nürnberger und für die Lehrkräfte da einrichten können.
Okay, klingt gut. Vielleicht letzte Frage dazu. Hast du schon erste Rückmeldungen? Also du meintest, es ist jetzt so gestartet, dass es kurz vor den Sommerferien losging sozusagen. Merkst du schon einen
Unterschied? So der Unterschied von den Zugriffszahlen. Also Juli war schon ein Vielfaches von dem der Vormonate. Und im Vergleich zu all den Vorjahren hatten wir im August sehr viel Zugriffe, was ja sehr unüblich ist, weil es ja der Ferienmonat ist, der schlechteste Monat. War jetzt auch ja. Der schlechteste wieder, aber im Vergleich jetzt zu den Vorjahren das 20-fache sozusagen an Zugriffen, was uns positiv stimmt. Und bevor wir es jetzt publik gemacht hatten, am 1. Juli, gab es schon die Möglichkeit, sich dort einzuloggen und dort sich hinzuverlaufen. Und da haben sich schon 30 Lehrkräfte da ohne Warnung sozusagen und ohne Bewerbung hinverlaufen. Und ich glaube, so muss es sein, dass man so einfach wie möglich hinkommt, ohne große Hürden. Und wie gesagt, diese Dienst-E-Mail-Adresse nutzt eh jeder, hat jeder, und wir wollten nicht nochmal einen Zugang und noch ein neues Passwort und einen Benutzername, weil es eh genügend sind, die jeder hat.
Perfekt. Klingt sehr schlank in der Lösung. Kommen wir vom Medienzentrum weg hin zum IPSN. Wir befinden uns gerade in der Erlebbar. Und wir arbeiten ja beide in der Medienpädagogik. Du bist Fachbereichsleiter, auch wenn du das eigentlich immer ein bisschen ungern bist, gefühlt. Also zumindest magst du dich immer nicht über andere stellen. Musst aber hin und wieder vielleicht trotzdem den Kopf für die Medienpädagogik hinhalten. Was steckt denn in dieser Medienpädagogik alles drin? Und auf was bist du vielleicht besonders stolz?
Also Medienpädagogik ist tatsächlich jetzt vom Sinn, und auch ich habe ja vorher angesprochen, dass das Studium ist jetzt nicht nur das Digitale tatsächlich, sondern es ist viel mehr. Und gerade bei den Vorbildungen an den Schulen draußen sage ich das auch immer, also wenn der Globus, der analoge Globus für irgendwas das Beste war, dann ist es weiterhin. Und es gibt natürlich viele andere digitale Möglichkeiten heutzutage, wo man Dinge anders machen kann, Dinge machen kann, die vorher so nicht möglich waren. Das hat alles seine Berechtigung. Aber ich bin der ganz klaren Meinung, dass nicht zwanghaft alles digital sein muss. Sicher viele Unterrichtssituationen gibt, wo das Digitale hinten anstehen muss, weil da was anderes im Fokus liegt. Und bei aller Begeisterung, die ich habe für das Digitale, sehe ich ganz viele Bereiche, wo man den Fokus ganz, ganz anders setzen muss. Und dann aber natürlich an den richtigen Stellen, und das ist die große Aufgabe, die wir hier auch haben am IPSN in der Medienpädagogik, an den Stellen, wo es wirklich sehr viel Sinn macht, wo es eine Arbeitserleichterung ist, wo man die Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorbereitet, auf das, was sie da erwartet, dort anzusetzen und zu sagen, Leute, wir wollen euch mitnehmen, lasst euch drauf ein, und dann, glaube ich, gehen wir den richtigen Weg mit dem Ansatz. Das Beispiel jetzt als die KI in aller Munde, so ein Thema, wo ich ja sage, die Schülerinnen und Schüler haben wenig Unterstützung zu erwarten, meistens zu Hause, weil die Eltern damit ja überfordert sind. Es sind ganz viele Lehrkräfte überfordert. Wir selbst rennen hinterher, hier als sozusagen als die Experten, weil die Entwicklung so rasend schnell ist, aber wir versuchen ein bisschen Schritt zu halten damit und dann genau dort aufzuzeigen, die Möglichkeit zu geben, probiert es mal aus. Das gibt's. Das erleichtert vielleicht den Arbeitsalltag. Also jetzt diese positiven Seiten rauszukehren. So kann ich, wir wissen es ja, ganz schnell irgendwie ein Bild generieren, wo ich vorher 3 Stunden gesucht habe, dass es das Passende ist. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, das als Lehrkraft einzusetzen, ein Hörverstehen als Sprachlehrer sich zu erstellen. Also nicht nur das Hörspiel sozusagen, sondern auch die Transkription und zusätzlich dann gleich die Fragen stellen zu lassen. Also ich bin ja auch Englischlehrer. Hörverstehen, da ist es eine Riesenerleichterung, wenn man da sich sowas zusammenbauen kann innerhalb kürzester Zeit und man kann es ja immer noch anpassen und das ist dann so die Feinstellschrauben, die man da nutzt. Aber ich muss ja erstmal wissen, dass es das gibt. Also das wollen wir anbieten. Schnuppert rein, schaut euch das an und so geht's in vielen Bereichen eigentlich. Das ist so dieses Interesse, was du ja auch hast für die ganze Thematik rund um Digitales, die wir alle hier im Team haben. Das irgendwie so an den Mann, an die Frau zu bringen und zu schauen, ja, oder aufzuzeigen, diese Möglichkeiten gibt's. Und wenn dann jemand sich total interessiert für ein Thema wie Greenscreen, Fake News, 3D-Druck oder so, dann können wir da sozusagen einen Aufbaukurs machen und intensiv das vorantreiben, auch mit den einzelnen Schulen, an den Schulen. Und das Schöne ist eigentlich, was die Medienpädagogik ausmacht und auch das IPSN ist, wir sind ja vor Ort, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wir können es passend machen, absprechen mit den Schulen, kommen an die Schulen oder, was wir natürlich jetzt auch haben, die Möglichkeit, dass die Schulen und einzelne Gruppen zu uns kommen, ans IPSN, in die Räumlichkeiten und vielleicht sogar in die Erlebbar, die wir hier haben. Wer noch nicht hier war, es ist das alte Archiv des Medienzentrums, das umgebaut wurde. Also da lagerten vorher die Filmrollen, da waren die DVDs und jetzt ist es umgebaut zu so einem modernen Lehrraum, würde ich jetzt mal sagen, Ausprobierraum, sehr flexibel gestaltet das Ganze und da soll als geschützter Raum sozusagen den Lehrkräften ermöglicht werden, Dinge auszuprobieren, auch in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einzutauchen. Sei es mal, wenn man so ein Game ausprobiert, was da alle fasziniert. Oder wie gesagt, diese 3D-Druckgeschichten und so weiter. Also das ist so das, was es ausmacht, zu unterstützen, auch bei dem Prozess, wie kann ich die Schule auf diesem Weg der Digitalisierung begleiten. Und also vielleicht kommt es auch noch zur Sprache, diese Lernreise, die wir da planen.
Wir wollen ja in der Erlebbar so einen Lernzirkel anbieten. Und da ist ja alles Mögliche drin, VR, 3D-Druck und. Was reizt dich an den Themen, die wir da so dabei haben, am meisten? Also beispielsweise die Drohne oder was findest du da immer am spannendsten?
Also mein liebstes Spielzeug ist tatsächlich diese Drohne. Habe ich mit den Schülern jetzt mal ausprobiert, auch am Schadler-Gymnasium, wo wir so einen Parcours gebaut haben. Und sehr gut, das hat ihnen auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das heißt, die mussten dann die Drohne programmieren sozusagen, einen Code eingeben und versuchen dann diesen Hindernisparcours zu durchfliegen. Und wer es am besten gemacht hat, der war dann der Sieger. Also ein kleiner Wettbewerb kommt immer gut an bei den Schülerinnen und Schülern. Also es macht schon sehr viel Spaß. Im Hintergrund verstehen sie aber natürlich diese ganze Logik, diese Programmierlogik, die dahinter steckt. Also das ist halt spielen letztendlich, aber dabei merken sie gar nicht, was sie lernen. Und so muss es eigentlich sein. Auch die KI, die kleinen KI-Tools, die wir da zeigen und so, das macht riesen Spaß.
Das ist mega, ja, das bockt sich immer. Weil du es angesprochen hast, die Lernreise, die wir jetzt pilottechnisch mal an der B14 starten, vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber sprechen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass Intel bzw. der Alex von Rebel Your Skills auf uns zugekommen ist und uns da was unter die Nase gehalten hat. Was hat dich da getriggert oder was findest du da dran spannend?
War so ein Aha-Erlebnis, wo ich sage, es gibt ja an jeder Schule einfach so ein sehr heterogenes Kollegium, was jetzt die Digital Skills, nenne ich es mal, oder diese Digitalkompetenzen betrifft. Und die große Aufgabe wäre jetzt, und das ist ein Ziel der Lernreise, da alle mitzunehmen. Das heißt, die Anfänger auf ein neues Niveau zu heben, die zu begeistern eben auch, Möglichkeiten aufzuzeigen, die Experten nicht zu langweilen. Ja, also es ist ja auch ein bisschen wie so eine Klasse, nur ein wenig größer, so eine Aufgabe. Und das Spannende daran ist, was letztendlich, und das muss man sich immer vor Augen halten, es ja darum geht, das selbstgesteuerte Lernen bei den Schülerinnen und Schülern weiterzuentwickeln, das auf ein neues Level zu heben und damit entlastet man ja auch wieder die Lehrkräfte. Das heißt, die Schule muss sich darauf einlassen, das Kollegium muss sich darauf einlassen, das ist das eine. Aber, und so werden wir es auch machen, mit vielen freiwilligen Angeboten, die man nutzen kann, wenn man Interesse hat, die man muss, weil es ist ja trotzdem wieder on top.
Ja.
Neben dem ganzen Schulalltag und dem Stress, den jeder kennt. Und von daher viele, viele offene Angebote, manche verpflichtende Geschichten, mal bei so einem Präsenztag, wo man halt so einen Workshop dann besuchen muss, aber ich meine,
meistens ja im Rahmen von einem pädagogischen Halbtag oder so. Also es wird ja gut
eingegeben. Also es wäre sowieso eine Veranstaltung. Man wäre sowieso da und dann nutzen wir es eben so. Also das ist es über 2 Jahre, sodass jetzt nicht jede Woche da irgendwas stattfindet, aber es kontinuierlich begleitet wird, dass man auch dann irgendwie eine vernünftige Evaluation mal macht. Wie hat es uns weitergebracht? Was sind so die Highlights sozusagen, die man dann wieder teilen kann? Und also Interesse ist von einigen Schulen da, das auch zu machen. Wir starten jetzt mal mit der einen Schule und versuchen da mal auch unsere Erfahrung zu machen, weil es für uns auch neu ist und hoffen dann nach den 2 Jahren, dass die Schule dann einen großen Schritt weiter ist in die richtige Richtung. Und auch da hat nicht alles mit Digitalisierung zu tun, tatsächlich, auf dieser Lernreise, aber es unterstützt natürlich groß.
Stimmt. Genau, also wenn da Interesse besteht oder wenn sich da jemand beim Hören jetzt irgendwie angesprochen fühlt, gerne mal uns kontaktieren, weil wir wissen, da habe ich was zu erzählen drüber. Und es ist echt ein super spannendes Projekt. Also ich brenne da auch echt extrem dafür und freue mich jetzt auch, dass es losgeht. Wir haben Ende des vergangenen Schuljahres jetzt schon mal so eine Start-Umfrage gemacht mit Schultransform, um da einfach mal in die Richtung auch zu gehen, was gewünscht ist, ne, dass das Ganze irgendwie total am Ziel vorbeigeht. Und haben aber bereits schon festgestellt, dass wir da wahrscheinlich den Nagel schon relativ gut auf den Kopf treffen werden. Und ja, bleibt spannend, wie so die ersten Inputs laufen und was dann am Ende rauskommt. Aber ich habe unsere Schule eben da auch, also ich bin ja an der B14 in Nürnberg, ich habe unsere Schule da eben auch ins Rennen geschmissen, zusammen mit der Julia, weil wir ganz schnell das Gefühl hatten, dass das passt wie noch was, wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Und dass das gerade in der jetzigen Zeit, wo diese Kompetenzen eben so wichtig sind, jede Schule, egal welcher Schultyp, welche Schulform, ein Stück weiterbringen kann. Und zwar ein deutliches Stück. Glaube ich schon. In Podcasts gibt es häufigerweise mal so eine Schlussrubrik. Das finde ich mir recht spannend, weil das meistens eine oder mehrere Fragen sind, die immer wieder, also pro Folge sozusagen gestellt werden und einfach interessant ist, was die unterschiedlichen Leute darauf antworten. Meine Frage, ich hoffe, die ist gut und die kann ich vielleicht auch bei den nächsten Malen wieder stellen, ist, welche digitale Veränderung wünschst du dir fürs Nürnberger Schulnetz, für die ganzen Nürnberger Schulen innerhalb der nächsten 3 Jahre? 3 Jahre deswegen, weil die digitale Veränderung ist ja rasend schnell und ich glaube 5 oder 10 Jahre ist einfach zu weit gegriffen.
Ja, also es ist eine Veränderung, wünsche ich mir nicht, aber die kommt.
Das ist gut.
Es ist diese 1-zu-1-Ausstattung. Jetzt die Grundschulen, beruflichen Schulen, also auch deine Schule, die sind da außen vor. Aber die Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien, die wird es betreffen. Das heißt, das Ziel ist ja, oder so gibt es die Regierung ja vor, bis 2028 ab der 5. Klasse alle auszustatten, alle Jahrgänge, mit dem digitalen Endgerät. Und was ich mir da wünsche, ist, dass das mit Konzept passiert in Nürnberg, dass dort im Prinzip die Chance genutzt wird, die das Ganze mitbringt und man Stolpersteine, die es da sicher gibt, dass man die gut überwindet. Das heißt, wie es nicht funktionieren wird, meiner Meinung nach, ist, man sagt zu den Eltern, kauft irgendein Gerät, bringt es mit, dann hat, ich muss jetzt keine Marken nennen, aber dann sind da in der Klasse 10 verschiedene Marken und Modelle und man nimmt sich das ganze Potenzial, das man eigentlich hätte, wenn es einigermaßen homogenes System ist. Ich weiß, wie es viele andere Kommunen machen und es wird den Schulen ja vorbehalten bleiben, wie die es regeln. Das heißt, ich hoffe, dass die Schulen ein gutes Konzept haben, dass das auch so sein wird, dass die Schülerinnen und Schüler an der Schule nur bestimmte Anwendungen, Apps, die wirklich für den Unterricht gebraucht werden, nutzen können. Der positive Aspekt wird auch sein, ich brauche das Handy nicht mehr, um irgendwie den Stundenplan anzuschauen oder irgendwas anderes damit zu machen. Natürlich werden die trotzdem dabei sein, die Handys, aber das ist schon dann ein klares Zeichen, ihr braucht die nicht. Mhm. Ihr habt hier ein ganz anderes, auch mächtiges Tool und wird vielleicht die Schüler auch ein bisschen entspannen. Und die Unterrichtssituation, also das gibt sicher Potenzial hin zu der ganzen Arbeitsorganisation. Wie arbeitet man mit den Schülerinnen und Schülern über ein digitales Klassenbuch etc., Aufgaben, die man stellt, digital. Heißt auch da wieder nicht, dass alles nur digital laufen muss und soll. Ich sehe das Potenzial auch mit den Schulbüchern, dass man die irgendwann mal, wenn die Verlage sich da einigen können, auch da digital mitbringt. Das heißt, man hat nur noch ein Gerät. Gerade bei den kleinen Schülerinnen und Schülern, bei uns jetzt auch, diese ganze Schlepperei wird dann entfallen. Und es gab ja ein paar Modellschulen. So Ängste, die man hat, zum Beispiel, ja, dann was ist, wenn dann die Geräte nicht geladen, dann mitgebracht werden, haben sie eigentlich zerschlagen. Ja. Das gab es jetzt an den Pilotschulen gar nicht, das Problem. Also die kommen geladen mit dem Gerät. Und wenn nicht, gibt es vielleicht dann irgendwie noch eine Möglichkeit oder Ersatzgerät an der Schule. Also das sind alles technische Fragen. Wichtiger wäre tatsächlich, dass dann das so zu nutzen, wie es Sinn macht. Und es wird da auch tatsächlich durch das, dass die Eltern das ja letztendlich vom Staat unterstützt, ja, finanziell unterstützt kaufen, es wird da wahrscheinlich auch ein gewisser Druck entstehen von Elternseite, dass das auch genutzt wird, wenn man dafür Geld ausgibt. Ja. Also das ist die andere Seite. Und da werden wir auch jetzt vom IPSN vielleicht natürlich Ideen haben, Modelle aufzeigen können, wie es funktioniert. Und auch die Schul-IT wird da beraten zur Seite stehen, den Einzelschulen, die ganz einfach mit einem vernünftigen Konzept, also die städtischen Schulen dürfen ja sowieso erst nächstes Schuljahr, das heißt, da ist jetzt ein Schuljahr Zeit, das in die richtigen Wege leitet. Weil, wie gesagt, wenn man sagt, macht einfach irgendwas, kauft irgendwas, bringt irgendwas mit, dann raubt man sich dem ganzen Potenzial, das es da gibt.
Spannendes Thema und interessante Wahl für die letzte Frage. Ich bin auch gespannt, gerade wenn wir als Folgeschule dann in der Berufsschule irgendwann mal die ersten Schülerinnen und Schüler kriegen, die das sozusagen dann ab der 5. Klasse genossen haben. Dann bin ich auch gespannt, was da mal bei uns noch so landet und wie wir dann damit umgehen. Super, Christian. Wir sind schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du der Gast der ersten Folge warst. Schauen wir mal, ob es eine zweite Folge gibt. Aber ich,
die Einladung?
Ich so richtig eingeladen ist ja eher gezwungen fast schon. Schauen wir mal, was so in Zukunft kommt und dann sprechen wir uns bestimmt irgendwann mal wieder.
Ja. Danke. Danke dir.
Das war die erste Folge des Erleber-Podcasts mit Christian Rieger. Vielen Dank an den lieben Christian, dass er sich die Zeit genommen hat und so ein toller erster Gesprächspartner war. Ich finde vor allem seine Sichtweise auf die Medienpädagogik und den gezielten, aber eben nicht dauerhaften Einsatz von digitalen Elementen spannend und genau richtig formuliert. Ich hoffe, ich konnte einige Hörerinnen und Hörer dazugewinnen und freue mich, wenn es beim nächsten Mal vielleicht auch noch ein paar mehr werden. Die Links zur Folge und einige weitere Informationen finden sich in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.